Nämlich da, wie viele Lebenswochen in meinem Leben schon vergangen sind und wie viele statistisch noch vor mir liegen. Ich habe diese Grafik nicht gesucht. Sie wurde mir angezeigt. Und es war ziemlich unangenehm. Zum einen, weil ich mir gedacht habe, so viele Wochen liegen doch noch gar nicht hinter mir. Und zum anderen, weil ich gedacht habe, was? Nur noch so wenige Wochen liegen vor mir. Und diese Grafik sieht für mich jetzt so aus, Stand heute. Für dich sieht sie ein bisschen anders aus. Vielleicht sind da ein paar mehr schwarze Punkte, vielleicht sind auch ein paar weniger schwarze Punkte. Wie viele graue Punkte da sind, weiß ja niemand von uns. Hui, jetzt wird es recht ernst, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch mit Freude diesem Thema nähern. In der Bibel lesen wir in Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, erinnere uns dran, dass unsere Zeit auf dieser Welt begrenzt ist, damit wir klug werden. Mal genauer hingucken. Diese Grafik ist eben auf der einen Seite vielleicht unangenehm, aber sie hilft uns, aufs Wesentliche mal zu schauen. Mal darüber nachzudenken, mit diesen grauen Wochen, die dann auch vor mir, vor dir liegen, wie will ich die denn füllen? Was mache ich damit? Wie nutze ich sie? Bewusst. Können wir machen. Oder wir stecken den Kopf in den Sand, warten ab und dann werden Stück für Stück immer mehr Punkte schwarz. Klingt eigentlich auch nicht so wirklich verheißungsvoll. Und deshalb wollen wir heute Morgen darüber nachdenken, was ist denn das Ziel für diese Wochen, für diese grauen Punkte, die noch vor mir liegen? Vielleicht hast du selber Ziele, Vorstellungen von einem guten Leben, wie das auszusehen hat, was du denkst, wenn die Punkte immer mehr werden und du zurückschaust, wie sieht denn ein gutes Leben aus, dass ich sagen kann, ja, war gut. Und wir wollen heute Morgen ganz bewusst auch die Frage stellen, was ist Gottes Ziel für diese grauen Punkte, die noch vor dir liegen für diese Wochen? Was ist Gottes Ziel für dein Leben? Mit einem Schwerpunkt. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15 oder eine andere Stelle aus dem Neuen Testament, Römer 8, schon vor aller Zeit, schon vor all diesen Punkten und noch vielen anderen, hat Gott die Entscheidung getroffen, dass du zu ihm gehören sollst. Darum hat er von Anfang an vorhergesehen, dass dein ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass du seinem Sohn gleich bist. Er ist das Bild, dem du gleich werden sollst. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Gottes Ziel für die Wochen deines Lebens, egal ob sie zurückliegen oder vor dir liegen, dass du deinem Sohn gleich bist, dass du ihm in jeder Hinsicht ähnlich wirst. Und wenn du dir jetzt mal ganz kurz überlegst, wie ist denn der Sohn, wie ist denn Jesus, dann ist es eine ziemlich gewaltige Vorstellung. In jeder Hinsicht ihm ähnlich werfen. Decken sich denn Gottes Ziel und dein Ziel für die Wochen, die vor dir liegen? Wir wollen einen ehrlichen Blick in den Spiegel werfen. Ja oder nein? Und wenn nein, wenn du ganz ehrlich sagst, nein, eigentlich nicht, nicht voll und ganz. Was machst du jetzt damit? Nachjustieren oder Schulterzucken? Und wenn ja, wenn du feststellst, ja, das ist mein Ziel, da bin ich dran. Wo stehst du in dem Prozess? Wie bist du darin unterwegs, in jeder Hinsicht dem ähnlich zu werden, der das Haupt ist, Christus? Diese Frage, die ich dir da stelle, diese ganz ehrliche Frage, die trifft ein Zitat, das ich vor einigen Jahren gelesen habe und dem ich mich auch selbst erkenne. In christlichen Kreisen wird viel von Veränderung gesprochen. Dass diese aber tatsächlich stattfindet, ist leider sehr viel seltener der Fall. Nochmal ganz kurz zurück zu der Grafik. Ihr habt die schwarzen Punkte gesehen, die Wochen, die zurückliegen. Was ist in deinem Leben bisher an Veränderungen geschehen? Das sind ganz ernste Fragen, aber es ist wichtig, dass wir sie uns stellen. Was ist dort geschehen, wo du nicht die Kontrolle darüber hast, wo du nicht mal das Bild nach außen zeigen kannst, sondern wo du irgendwie vielleicht, wenn du mal innerlich total unruhig bist, wenn du merkst, ui, da kommt etwas zu mir im Vorschein, da bin ich aber noch ganz und gar nicht gleich Jesus. Das kennen wir alle. Albert Schweitzer hat wohl folgendes mal gesagt, mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat, mit 60 das Gesicht, das er verdient. Ist vielleicht was zum Schmunzeln, vielleicht auch nicht, aber es birgt einen wahren Kern. Was wir glauben, was wir wirklich glauben, also nicht, was wir einfach sagen mit dem Mund, sondern wovon wir wirklich überzeugt sind, wie wir sind, es hat sich geprägt über die Zeit hinweg, über die vielen Wochen, die hinter dir liegen und gefestigt über dein Leben, zuerst durch dein Umfeld, was mit dir passiert und dann durch deine Reaktionen darauf. Und so hat sich die Tiefe deines Seins gefestigt. Und aus dieser Tiefe heraus kommen Handlungen an die Oberfläche. Und ein Teil von dem, wer wir sind, das erkennen wir selbst. Ein Teil von dem, wer wir sind, das erkennen nur andere. Ein Teil von dem, wer wir sind, das halten wir auch verborgen, weil wir denken, das zeige ich lieber nicht. Und ein Teil von dem, wer du bist, das weiß weder du noch jemand anders. Wir Menschen sind tiefe Wesen und genau dorthin, in die Tiefe deines Seins, blickt Gott und erkennt, wer du bist. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, die Tiefe deines Seins. In der Bibel lesen wir von den Pharisäern, die achteten auf das, was vor Augen ist, haben sich angepasst, haben sich richtig verhalten, aber darum geht es nicht. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was ist damit gemeint? Es braucht nicht nur eine oberflächliche Veränderung von dem, was ich tue, von Tag zu Tag, sondern es braucht eine Veränderung in der Tiefe meines Seins. Wenn man das Bild nimmt von einem tiefen Meeresgraben, dann ist die Tiefe ja, soweit ich weiß, immer noch nicht ganz erforscht, auch für uns Menschen, und ist vergleichbar mit der Tiefe deines Herzens, deines Seins. Für uns Menschen ist das unerforscht. Aber David hat erkannt, dass es für jemanden nicht unerforscht ist. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau, Psalm 139. Und dann am Schluss dieses Psalms, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat, auf dem Weg zu dir. Ganz kurz ein Erlebnis, das ich die Woche gemacht habe, als der Simon und ich uns getroffen haben, um diesen Sonntag vorzubereiten. und über das Herz nachdenken und ich denke mir, ja, ich brauche Veränderung. Und gestärkt von diesem Treffen fahre ich nach Hause und vielleicht seid ihr schon mal unterwegs gewesen von Langenthal Richtung Wienau. Und bei kalten Herbergen gibt es jetzt seit Wochen eine Baustelle. Und seit Wochen beobachte ich meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Autofahrer, wie sie höchst ineffizient bei dieser Baustelle anfahren. Und innerlich bin ich gerade eigentlich noch so erfüllt gewesen, aber ich beobachte es wieder einmal und ich merke, ich schaffe es nicht durch die Ampel, bis sie wieder rot wird. Und ich reg mich auf. Und ich rufe aus, dass sie sich doch jetzt mal irgendwie am Riemen reißen sollen und doch jetzt einfach mal zufahren. Es ist doch so offensichtlich. Das ist so ein kleines Beispiel. Es ist nichts wirklich Schlimmes, was ich da getan habe, könnte man jetzt sagen. Aber es zeigt einen Teil des Problems auf. Da war ein bisschen Unruhe in meinem Herz. Es hat gar nicht viel gebraucht. Und zack, war das Bild, das ich gerne nach außen zeige oder der ich gerne auch sein möchte, ein veränderter Mensch, zack, war es weg. Ha! Und da habe ich mich aufgeregt. Und es ist klar geworden für mich, dass ich in dem Moment auf jeden Fall nicht im Frieden des Reiches Gottes gelebt habe. Und doch ist da das Ziel Gottes. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Jetzt haben wir auf der einen Seite meine Lebensrealität, auf der anderen Seite das Wort Gottes und Gottes Vision. Und ich nehme an, dass du das sehr gut kennst, dass du Gottes Vision kennst, aber irgendwie da deine Lebensrealität ist. Und was machen wir jetzt damit?
Um am Jonas seine Frage noch einmal aufzunehmen, bezüglich der Freude, möchte ich sagen, heute am Morgen zum Anfang, ich freue mich extrem, dass wir ein Handbuch dürfen haben fürs Leben, wo derjenige, der uns designt hat, erfunden hat, geschaffen hat, sich festgelegt hat und uns etwas gibt, wo wir Antworten finden. Antwort auf die Situation, die Michael jetzt gerade geschildert hat. Und wenn wir das Evangelium zusammenfassen in einem kurzen Begriff, was Jesus weitergegeben hat in seinem ganzen Leben, dann ist das Reich Gottes. Und da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen. Über 90 Verse im Neuen Testament lesen wir über das Reich Gottes. Und es war so, dass er das Reich Gottes unbedingt auf die Erde bringen wollte. Seine Botschaft war, es ist jetzt zugänglich für jeden von uns. Sein Auftrag war, seine Aufgabe war, uns das Reich Gottes zu erklären. Ich komme später noch darauf zurück. Sein Gebot war, das Reich Gottes zu unserer ersten Priorität zu machen, wenn wir an Matthäus 6, 33 denken. Und sein grosser Plan war, dass sich das Reich Gottes vergrössern darf. Wir alle haben als Vater uns zusammengebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und genau so beten wir in seinem Willen, das Reich Gottes soll sich vergrössern. Aber das Verrückte ist, selbst die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, haben bis kurz, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, nicht gecheckt, um was es geht bei dem Reich Gottes. In Apostelgeschichte 1, 3 lesen wir, dass sie ihn gefragt haben, wenn das er sie von der römischen Besatzungsmacht wird befreien, wenn das das Volk Israel wird befreien davon. Das war für sie das Reich Gottes. Und die Frage, die sich jetzt stellt, heute Morgen für uns, was ist unser, was ist dein Verständnis vom Reich Gottes? Weil ich denke, dass dort ganz viele Antworten drin sind auf die Situation, die Michael uns geschildert hat, auf das vielleicht sogar ein bisschen Dilemma, wo wir hier drinnen stehen. Und ich werde es mit einem ganz einfachen Beispiel darstellen. Denkt zurück ans Mittelalter, England, die Burgen, der Königshof in London. Dort war ein König und auf dieser ganzen Insel hat man gelebt. Nach seinem Willen. Jeder und jede hat das gemacht, was der König wollen hat. Das himmlische Reich, dargestellt durch die Krone, hat auch einen König. Und im himmlischen Königreich laufen wir in dem Willen von diesem König. Die erste Krone, die der König gedreht hat, das war die Dornenkrone. Und das war nötig. Aber bevor er die gedreht hat, die Dornenkrone, lesen wir ganz viel, was eben Jesus gesagt hat, was seine Absicht war. Und immer wieder darüber geredet hat, über das Königreich. Wir selber, wir haben auch das Königreich. Jeder von uns. Es ist unser Wille. Es ist ein Königreich, das Gott geschaffen hat und jedem von uns gegeben hat. Aber wir haben ein Problem mit diesem Königreich. Es funktioniert nur dann, wenn wir die Krone abziehen. Und zu seinem Königreich unterstellen. Warum? Unser kleines eigenes Königreich, das ist fehlerhaft. Das ist fehlerhaft, man sieht das in unserem Körper, man sieht es in unserem Willen und man sieht es auch in unserem Denken. Unser eigenes Königreich ist dieser Welt aus, ist abgelenkt von dieser Welt und beeinflusst von dieser Welt. Und das Thema ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir erkannt haben, was da passiert ist, und wir Jesus als unseren Retter akzeptiert haben, zu dem Zeitpunkt haben wir immer noch das Herz gehabt, das geformt und prägt war von einer Welt, die Gott nicht kennt. Es ist nicht automatisch, hat sich das gerade verändert. Und um das geht es auch in diesem Buch «Verwandle mein Herz», wo ein Stück die Basis ist, auch für die Serie. Es geht um die Aspekte, die uns als Mensch ausmachen, unsere Gefühle, unser Denken, unser Willen etc., unser Körper, unsere Seele. Dass wir uns auf das einlassen, auf Gottes Willen und dass durch das die Veränderung darf passieren. Und ich komme nachher noch gerade darauf zurück, was da damit gemeint ist. Der Autor von diesem Buch, der Dallas Willett, war ein sehr weiser Mann und hat gab in einfachen Zitat uns Sachen weiterzugeben, uns zu erklären. Auch zum Reich Gottes. Leben im Reich Gottes bedeutet, im Charakter und in der Kraft Gottes zu leben. Was ist der Charakter Gottes? Wo finden wir den in unserem Handbuch vom Leben? Wir haben jetzt Zeit nicht, für all die Evangelien durchzugehen und zu schauen und zu staunen, wo wir überall seinen Charakter entdecken. Aber wir haben in diesem Handbuch vom Leben, im Wort Gottes, eine Bibelstelle im Galater 5,22, was gut zusammenfasst, aber auch ein ganzes Kapitel im 1. Korinther 13. Für mich persönlich ein Kapitel, wenn ich es gelesen habe, mir immer ein bisschen weh da hat, weil ich gemerkt habe, mich entdeckt habe, ich bin noch nicht dort. Das Kapitel, was über die Liebe geht. Und die Liebe in Person ist auf die Welt gekommen und hat die Krone gedreht. Und wegen dem, wenn ich ein paar Verse jetzt weitergebe aus dem 1. Korinther 13, was über den Charakter von Jesus geht, möchte ich bitten, für euch, überall, wo das Wort Liebe gehört, das zu setzen durch Jesus. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Es ist nicht stolz oder anstössig. Es ist nicht selbstsüchtig. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Die Liebe ist geduldig und freundlich, mit einer Frage stellen, ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn von heute an, wenn du dir vorstellst, von heute an, gibt es in deinem Leben keine Ungeduld und keine Unfreundlichkeit mehr. Mit dem könnte man gut leben, oder? Der erste Gedanke von uns, oder vielleicht von vielen von uns, ist, wow, mega schön. Der zweite Gedanke ist, vielleicht, unmöglich, schaffe ich nicht. Und das ist einfach nur menschlich, dass wir wieder den Eindruck haben, wir müssen selber knorzen und krampfen und etwas erzwingen. Und in diesem Punkt kommt Gnade ins Spiel. Und Dallas Willard beschreibt es so: Gnade bedeutet, dass Gott in mein Leben eingreift und das erreicht, was ich selber nicht erreichen kann. Und so gesehen erweitert es für mich persönlich ein bisschen den Begriff von der Gnade, weil ich lange Zeit in meinem Leben eins zu eins und fast ausschließlich mit dem habe Verbindung gebracht, was hier passiert ist, dort am Kreuz. Und ich glaube, wir schaffen es wirklich nicht, wenn der Charakter von Jesus, der in dem 1. Korinther 13 beschrieben ist, wollen annehmen und in dem Innen wollen laufen, wenn wir einfach selber knusten. Sondern wir brauchen seine Gnade, die jeden Tag neu ist. Was er uns auch zusagt, ist, dass wir durch die Kraft vom Heiligen Geist dürfen laufen und er dort bewirkt. Also wir haben den Heiligen Geist, der jedem von uns innen lebt, was sein Kind ist. Der uns erklärt, was in diesem Handbuch innen steht. Der unser Gebet nimmt und es am Vater so weitergibt, wie es dem Vater seinem Willen entspricht. Wir haben Gnade, die jeden Tag neu ist. Und natürlich haben wir das Handbuch vom Leben, wo wir ihn suchen und ihn finden und schauen, wie ist er gewesen, was ist sein Charakter. Und da gibt es sehr viele Verse in dieser Bibel, auch über die Veränderung, die passieren soll. Und ich denke, wenn so viel drin steht, ist das wirklich auch sehr wichtig und stellvertretend für die ganz vielen Verse über die Veränderung, die hier geredet wird. Ich möchte noch einen vorlesen aus dem Römer 12, 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Es ist das, was wir müssen lernen. Dass mit dem, was wir bekommen haben, von ihm, was er uns geschaffen hat, mit all den Aspekten, die uns als Mensch ausmachen, inklusive eben unseren Willen, nehmen und sagen, jetzt bin ich bereit. Ich will meinen Willen dir unterstellen, weil ich sehe, dass ich es nicht kann. Ich kann mich selber nicht bewahren vor all den Ablenkungen, vor all den Einflüssen der Welt. Ich will mich auf dich fokussieren und auf dich wollen und will von dir lernen. Ich bin mega dankbar für die Vision, die wir dürfen an unserer Gemeinde, weil sie sagt alles aus. Über unseren Fokus, Christus im Zentrum. Du fragst dich jetzt, warum ist die Verwandlung so wichtig? Geht es dir nicht irgendwie anders? Ich habe ja verstanden, was da passiert ist. Ich habe das angenommen. Längt es nicht? Warum ist das so wichtig? Weißt du, es ist ganz einfach so, so wichtig, weil es die Vision ist von Gott. Das ist das, was er gedacht hat für uns. Dass wir in seinem Willen laufen dürfen, dass wir das alte Leben zurücklassen. Das ist das, was er sich vorgestellt hat für uns. Warum? Weil das sehr viel mit uns macht, wenn wir um seinem Willen, in seinem Königreich unterwegs sind und wenn wir uns auf sein Willen fokussieren und ihn nachnehmen. Weil es einen riesen Unterschied macht in dieser Welt draussen, bei diesen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wow. Das du noch nicht verstanden hast. Sie werden dich zulassen zum Teil, die Menschen, wenn du mit ihnen bei Jesus redest. Aber was sie ganz sicher machen, ist zu schauen, wie viel von dieser Veränderung in deinem Leben sichtbar ist. Warum ist es so wichtig, die Veränderung, die Verwandlung? Wie hat sich die Botschaft bis zu uns nach Langenthal verbreitet? Wie ist das passiert? Wo hat es angefangen? Es hat angefangen bei Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Sie hatten das Privileg, mit ihm einen Weg zu gehen. Sie haben ihm zugeschaut, wie er gelebt hat. Sie haben ihm zugeschaut, wie er mit diesen Menschen umgegangen ist. Sie haben das gelernt und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus aufgefahren ist. Die Kraft vom Heiligen Geist ist über sie gekommen und sie sind seinem Auftrag gegangen und sind zu diesen Leuten und haben sie gelernt über das Reich Gottes. Die Leute haben ihnen zugelassen und haben sie vor allem auch beobachtet und haben gesagt, das, was ich hier sehe im Leben von diesen Leuten, das habe ich noch nie gesehen. Und das ist das, was ich unbedingt auch muss haben in meinem Leben. Und so haben sie das angenommen, sind die Nachfolge von Jesus inne und haben wiederum mit dieser Begeisterung, die sie bekommen haben, das Wort weitergegeben. Es ist dazu gekommen, dass es die erste Christenverfolgung gegeben hat, aber es hat dazu geführt, dass das Evangelium, die frohe Botschaft vom neuen Leben, es geschafft hat, von Jerusalem ausgehend bis zu uns rüber. Weil Menschen sind bereit waren, hinzuschauen, wie hat er gelebt, wie war er, der Jesus, und dem nachgegangen zu sein und durch ihr Leben den Unterschied ausgemacht haben. Etwas, ein letztes Zitat, das das sehr gut zusammenfasst. Und wenn ihr noch mal etwas mitnehmt heute Morgen von meinem Teil, nehmt das Zitat mit. Es sagt sehr viel aus über unsere Priorität, die wir im Leben setzen sollen. Rein menschlich gesehen sind wir gesteuert darauf, wir alle, dass wir Wünsche und Träume haben. Und das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber wir versteifen uns auf das, wir fokussieren uns auf das und wollen noch das und dieses erreichen. Und manchmal kommt es mir vor, als wir Christen uns so verhalten, dass es keine Ewigkeit gibt. Weil wir so in dieser Welt drin sind und uns fokussieren nach Sachen, die uns die Welt bietet. Und in diesem Zitat drin geht es darum, dass es einfach wichtig ist, dass du der Mensch wirst. Der Mensch, der dich Gott erschaffen hat. Zu was hätte die erschaffen? Gehen wir ganz zurück am Anfang vom Wort Gottes, vor dem Sündenfall, vor dran, zum Ebenbild Gottes. Und die Dornenkrone hier, die steht für eine Sehnsucht, die unser Vater hatte oder immer noch hat. Das war der Preis, den er gezahlt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass die Sehnsucht ihn innen, die Sehnsucht mit uns Zeit zu verbringen, bis in die Ewigkeit, dass die darf gefüllt sein. Und das Frucht ist, wir haben die Sehnsucht auch in uns innen, nach ihm. Aber manchmal stellen wir es einfach durch etwas Angst, was uns die Welt bietet. In meinem letzten Punkt möchte ich noch darauf eingehen, wie wir dort das Reich Gottes reinkommen und dass Jesus nachfolgen dürfen. Leben wir ein. Jetzt vorher gerade gesehen, das Reich Gottes ist ein zentrales Thema. Es ist nicht irgendwie ein Nebenfach. Es ist zentral, wo Jesus hat es gebracht auf die Welt. Er hat es möglich gemacht, dass wir reintreten in das Reich. Aber er ist nicht nur gekommen, für sein Leben zu lassen. Er ist eben gekommen, für uns das Reich zu klären. Und wir haben gesehen, dass es die Veränderung braucht, dass wir seinen Charakter annehmen. Und den können wir annehmen, indem wir schauen und schauen, was er gesagt hat. Und das nachmachen. In Matthäus 13, 44 ist so ein Vers, wo er den Menschen versucht zu erklären, was das Himmelreich genau ist. Und in dem Vers, den ich jetzt davor lese, der Vers zeigt uns auf, was der Zustand ist von dem Menschen, was darum geht. Was der Zustand von seiner Seele ist, wo ihn dazu gebracht hat, in das Reich Gottes hineinzugehen. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Weißt du, das Wörtchen alles, das ist etwas, wo mir sehr viel abverlangt. Es lässt so wenig Kompromisse zu, so wenig Verhandlungsspielraum, alles oder nichts. Alles hat er gegeben, der Mensch. Warum hat er das gemacht? Der Mann hier, in diesem Gleichnis. Ich glaube, er hat etwas verstanden. Er hat verstanden, Jesus zu hören und mit hineingenommen zu werden in das, was er in dieser Welt bewegt, ein Teil davon dürfen zu sein. Das zu seinem Leben zu werden, was Jesus bewirkt in dieser Welt, dass das die grösste Chance ist, die er je wird haben. Und wenn wir schon gerade bei den kompromisslosen Versen sind, dann hänge ich noch gerade einen an. Habt nicht ein Bänkchen. Das ist auch eine Stelle, wo man oft umgeht, weil es uns doch gerade ein bisschen stark herausfordert. Lukas 9, 23 und 24. Dann sagt er zu der Menge: Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was mich freut am Anfang von diesem Vers ist, er hat es zu einer Menge gesagt von Leuten. Es heisst nicht, dann ging er zu seinen drei Lieblingsjüngern und hat ihnen das erklärt. Weißt du, er hat es eine Menge gesagt. Die Nachfolge ist nicht irgendeine Option für irgendwelche Superchristen oder so. Das ist das, was er für uns alle will, für die Menge. Und das macht mir eigentlich Mut, dass er auch mehr gemeint hat. Und es fordert mich raus, hier die Verse. Und ich wäre gerne weiter, wenn ich heute bin. Aber ich hoffe, ich habe etwas verstanden und werde mich all Tag darauf konzentrieren. Was ist Selbstverleugnung, was hier darum geht? Für sich gestorben sein, das alte Leben zurückzulassen, dem gestorben zu sein und es ihm zu unterordnen. Letzte Sonntag, die Taufe, haben wir ein Stück weit auf eine symbolische Art auch mit dürfen leben. Das Untertauchen im Wasser, das alte bleibt zurück. Ich gehe mit ihm weiter im Neuen. Sein Kreuz auf sich nehmen, jeden Tag neu bereit sein, ihm nachzufolgen und sein Willen zu tun, auch wenn das schwierige Situationen sind. Und Jesus nachfolgen. Jesus sagt zu uns und er lädt dich und mich ein, jeden Tag neu, von ihm zu lernen. Er sagt, schau das an, das Reich Gottes. Und wenn du es willst, dann komm zu mir, verbring Zeit mit mir. Verbring Zeit mit mir. Du mich beobachten und lerne von mir. Und dann versuch, einfach das zu tun, was ich tue. Das ist die Herausforderung, glaube ich. Und wenn wir vorhaben, das Reich reinzutreten und den Matthäus 6, 33 im Hinterkopf haben, dann wissen wir müssen das über alles stellen. Und da gibt es keine Verhandlungsspielraum, es gibt keine Kompromisse. Möchte das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, heisst es in dem Matthäus 6, 33. Also, wir haben gesehen, es ist ein zentrales Thema. Es lohnt sich unbedingt, sich mit dem Reich Gottes auseinanderzusetzen. Es hat uns sehr viel gekostet, für das wir überhaupt die Möglichkeit in das Leben, das erfüllte Leben dürfen, hineinzugehen. Und das Leben im Reich Gottes bedeutet, da passiert Veränderung. Wir schauen, wie Jesus gelebt hat, wir gehen in dem und erleben die Veränderung und können das Differenz ausmachen. Wir können das Leben zeigen, gegen aussen. Wir müssen das nicht von uns knorzen, sondern wir bekommen seine Gnade jeden Tag. Wir haben den Heiligen Geist in uns, in unserem Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist, der uns hilft. Und wir haben sein Wort. Wir müssen nicht irgendwo suchen, wir finden ihn hier innen und steht alles, was wir brauchen, steht hier innen. Und um ins Reich Gottes einzutreten, müssen wir eine feste Entscheidung fällen. Es ist nicht so eine 0815-Entscheidung, die wir irgendwie sonst vielleicht im Tag treffen von unseren 1000 Entscheidungen. Es ist eine feste Entscheidung und es muss uns ernst sein damit. Und wir müssen bereit sein, den Preis zu zahlen, müssen überlegen, was das für Kosten mit sich zieht und müssen den Schritt tun. Vor ca. 4 Jahren habe ich mich entschieden, auf meine beiden grössten Freizeitfresser zu verzichten. Das hat mir etwa 12 Stunden Freizeit gegeben in der Woche. Und ich habe gesagt, ich werde einen Monat lang auf die verzichten und werde die Zeit nutzen, für ihn zu suchen und zu zwingen. Und der Schlüsselvers aus Jeremia 29, 13 hat mich seitdem eigentlich begleitet. Gott hat den Vers an Jeremia weitergegeben, damit er seinem Volk weitergeht. Und sein Volk war nicht dort an seinem Bestimmungsort, wo es sein sollte. Es war im Exil draussen, weil es Gott links hat liegen, weil es andere Sachen über Gott gestellt hat. Und Gott hat Jeremia gesagt, sag ihnen, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Wenn ihr ernsthaft und von ganzem Herzen nach mir verlangt, dann lasse ich mich finden von euch. Und der Vers hat mich begleitet bis heute. Und dann vor 4 Jahren habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben Gott von ganzem Herzen gesucht. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich leben durfte. In all dieser Zeit, wie er mir ist begegnet in seiner Gnade, wie er mir gewisse Kenntnis geschenkt hat. Und ja, ich bin heute an einem Punkt, wo ich viel verstanden habe, aber noch nicht so viel umgesetzt. Und da brauche ich einfach seine Gnade. Wir brauchen das alle, dass das noch mehr sichtbar darf werden. Ich werde eine letzte Frage stellen an dich. Wenn du irgendwann in deinem Leben Jesus als deinen Retter akzeptiert hast, werde ich dich fragen, hast du ihn auch als deinen Lehrer akzeptiert?
Jesus kann man nicht auseinanderdenken. Es gibt nicht nur Jesus als Retter, es gibt ihn nur im Gesamtpaket. Jesus als Retter und als Lehrer. Das ganze Leben. Für ein ewiges Leben. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, wenn wir von Jesus leben, dann begegnet uns eine andere Welt. Gefühlt zu gut, um wahr zu sein, oder nicht? Wir lesen von Jesus, der göttliche Realität in diese Welt bringt. Das Reich Gottes, wo man es sehen kann, wo man ein Gespür dafür bekommt, wie es aussieht, wenn Gott König ist. Wir lesen von Jesus, dass er einer ist, der Menschen sieht. Von Jesus, der keiner ist, der einfach vorbeigeht. Wir lesen von Jesus, dass er einer ist, der hört, der keiner ist, der einfach mit den Schultern zuckt. Wir lesen von Jesus, dass er einer ist, der heilt, der wieder ganz macht. Wir sehen, dass das, was in 1. Korinther 13 beschrieben wird, nicht eine schöne, nette Aufzählung ist, sondern wir sehen das in Aktion. Dass es nicht einfach nur eine schöne Vorstellung ist, sondern Realität. So ist Jesus. Wir lesen im Neuen Testament, Jesus aus dem Alten Testament zitiert und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Gnadenjahr auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Und Jesus rollt dann die Buchrolle zusammen, gibt sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an, was sagt er jetzt dazu? Was hat er gesagt? Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Es ist nicht nur noch eine schöne Zukunftsvorstellung, dass Gefangene frei werden, dass Blinde sehend werden, dass Unterdrückte in die Freiheit kommen. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt Jesus. Nicht morgen, nicht irgendwann in Ewigkeit, heute. Jesus ist das Reich Gottes unter den Menschen. Er ist da. Es ist da. Bei ihnen das Licht der Welt. Das Verrückte ist, dass Jesus wenig später zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann sendet er eben diese Jünger aus, dass sie zu den Menschen in der Umgebung gehen und das Evangelium verkünden. Das Reich Gottes ist nah. Wie ist es denn den Menschen nah? Ja, dadurch, dass die Jünger zu ihnen gehen. Dadurch, dass Jesus in ihnen lebt. Durch die Jünger kommt Jesus den Menschen nahe. Und das ist nicht nur Jesus' Vision für die Jünger von damals, sondern auch für jeden von uns, für dich heute. Es ist kein Zufall, dass du in dieser Zeit existierst. Denn Gott hat dich in diese Zeit gestellt. Niemand hat das Beziehungsnetz, das du hast. Denn Gott hat dich in dieses Beziehungsnetz gestellt. Er will, dass du dort das Licht der Welt bist. Nicht indem du irgendwie alle Gebote befolgst, sondern indem er dich tief von innen heraus verändert. Stell dir mal vor, wir alle stehen Gott auf dem Weg nicht im Weg. Als Gemeinde, als Region Langenthal, als Schweiz, als Europa, wie anders sieht die Welt aus, wenn Jesus nicht nur Retter ist, sondern auch Lehrer sein darf? Stell dir vor, wir warten nicht darauf, dass sich das einfach irgendwann mal im Himmel alles löst, sondern dass wir lernen zu leben, dass Jesus das Evangelium zu uns gebracht hat, den Himmel zu uns gebracht hat. Dann erleben wir, dass Beziehungen, die kaputt sind, wieder ganz werden. Dann erleben wir, dass Menschen nicht übersehen werden, sondern gesehen werden. Dann erleben wir das, was Jesus da zitiert hat, dass Zerbrochenes wieder heil wird. Dass Menschen, die in Gefangenheit, in Süchten leben, dass sie frei werden. Dass wenn man ganz blind und stur einem Weg entlang gegangen ist, dass man sehen kann und zum wahren Leben zu Jesus findet. Wichtig im Leben ist nicht das, was ich erreiche, sondern der Mensch, der ich werde. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Was denkst du zu Gottes Vision über deinem Leben? Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Suche ist nicht ein einmaliges Erlebnis, Suche ist ein Lebensstil. Schön, dass wir jetzt darüber nachgedacht haben, dass wir davon gehört haben, aber jetzt geht es eigentlich erst los. Für jeden von uns. Wir möchten euch ermutigen, dass ihr in der nächsten Zeit das da überprüft, dass ihr dem nachgeht, dass ihr die Vision Gottes nachgeht und tiefe Gemeinschaft mit ihm findet. Und vielleicht merkst du, dieses von ganzem Herzen, wenn ich ganz ehrlich in mich schaue, es ist vielleicht ein Ziel, aber es ist nicht mein ganzes Herz, das danach sucht. Dann geh dem mal nach. Was ist dir denn aktuell wichtiger? Warum ist es dir wichtiger? Ist es gut, dass es dir wichtiger ist? Wie gehen andere damit um? Und was ist Gottes Perspektive darauf? Das ist etwas, was wir mit uns selbst bewegen können, aber es gewinnt viel mehr Kraft, wenn wir da miteinander unterwegs sind. Dazu braucht es viel. Oder gar nicht so viel. Es braucht Ehrlichkeit, Offenheit, Eingeständnisse und die Bereitschaft umzukehren. Und wir lesen im Wort Gottes, wir können Jesus und seinem Weg wann den Reich baden, wenn wir bereit sind umzukehren, neu zu denken, uns verändern zu lassen von dem, was er sagt. So ebnen wir Jesus den Weg. Ihr könnt es bewusst für euch selber machen, ihr könnt auch das Kleingruppenmaterial nutzen, das wir euch zur Verfügung stellen möchten. Ihr findet da Hinweise auf dem Gottesdienstblatt und sonst kommt er auch gerne auf uns zu. Wir wollen erleben, dass Veränderung nicht nur etwas ist, worüber man bei uns viel spricht, sondern etwas ist, das wir erleben dürfen. Denn Veränderung und Leben im Reich Gottes ist die beste Botschaft, die wir haben. Und in dieser Realität und in der Realität von Jesus wollen wir leben. Und ich möchte jetzt gerade einfach gerne noch mit euch vor Gott treten, ganz kurz im Gebet. Und drum schließt gerne eure Augen und wir wollen gemeinsam vor Jesus treten. Herr, du erforschst jeden von uns und kennst jeden von uns ganz genau. Du weißt, was in jedem von uns vorgeht, was uns beschäftigt, was uns belastet, was uns trägt und wohin wir gehen. Und wir wollen dich darum bitten, Jesus, dass du uns prüfst und dass du siehst, auf welchem Weg sind wir unterwegs. Sind wir auf einem Weg unterwegs, der von dir wegführt oder auf einem Weg, der zu dir hinführt, zum Leben, zum ewigen Leben? Wir wollen dich bitten, dass du uns umdrehst, dass du uns hilfst, dass wir uns neu auf dich ausrichten. Dass wir dich von ganzem Herzen suchen. Immer wieder, jeden Tag neu. Und dass wir erleben können, wie du dich von uns finden lässt. Und wie du die Welt dadurch auf den Kopf stellst. Amen.